Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Zip FM. Heute Freitag, den 17. Januar, von der Radiokampagne Berlin. Das Projekt Schule der Vielfalt, Schule gegen Homophobie aus Nordrhein-Westfalen beschäftigt sich mit Homo- und Transphobie in Schulen, gegen die im besagten Projekt vorgegangen werden soll. Weiter geht es mit einem Interview mit Felix Schilk zur Diskriminierung gegen Geflüchtete und deren Wahrnehmung innerhalb der BRD. Danach berichten wir über Repressionen in der Ukraine gegen die Protestierenden der Maidan-Aktionen und Demonstrationen. Das ZIPFM endet mit einem Beitrag zum Thema Armenierinnen, die andere Dimension eines Völkermordes, in dem mal wieder gut aufgezeigt wird, wie das Konstrukt von Nationen oft funktioniert und später als Legitimation für staatliche Gewalttaten genutzt wird. Hier wird auch die Dimension der Frauen mit in den Blick genommen. In Baden-Württemberg wird gerade darüber gestritten, inwieweit alternative Liebes- und Lebensformen Unterrichtsthema sein dürfen. Dort protestieren gerade tausende LehrerInnen und Eltern gegen den staatlichen Bildungsplan 2015. Der will sexuelle Vielfalt im Unterricht stärker verankern. In Nordrhein-Westfalen ist zumindest die Politik schon weiter. Seit einigen Jahren ist die sexuelle Vielfalt als Unterrichtsthema gesetzlich festgeschrieben. Seit mittlerweile 2 Jahren unterstützt das Schulministerium auch ein Projekt gegen Homophobie. Dieses Projekt trägt den Namen Schule der Vielfalt, Schule ohne Homophobie. Die Initiatoren des Projektes wollen gleichgeschlechtlichen Lebensweisen mehr Präsenz verschaffen, und zwar an den Schulen in Nordrhein-Westfalen. Der Abbau von Homophobie und Transphobie unter Schülerinnen, aber auch bei LehrerInnen und Eltern, steht dabei im Fokus der Arbeit. Bislang beteiligen sich 7 Schulen an dem Antidiskriminierungsprojekt. Das sind wenige. Auch in Nordrhein-Westfalen scheint es an einigen Schulen wohl noch Barrieren zu geben, sexuelle Vielfalt als gesellschaftlich relevantes Thema in den Unterricht zu integrieren. Das Projekt Schule der Vielfalt will an dieser Stelle für Aufklärung sorgen. Radio Korax Halle hat sich mit dem Projektleiter Frank Pohl darüber unterhalten. Er erklärt zunächst, was hinter dem Projekt steckt.
Das Projekt umfasst 2 Dinge. Zum einen werden Projektschulen gesucht, in denen die Lehrkräfte besonders ausgebildet werden und in den Schulen Aufklärungsmaßnahmen zur Antidiskriminierung stattfinden. Und zum Zweiten geht es darum, dass Lehrkräfte allgemein in Nordrhein-Westfalen besser bei Fragen von Homo- und Transphobie vorbereitet sind. Das Projekt gibt es ja schon seit 5 Jahren und seit 2012 ist das Schulministerium Kooperationspartner.
Aus welchem Anlass heraus wurde das Projekt gegründet? Haben Sie dann eine Form von Defizit oder Mangel festgestellt in Nordrhein-Westfalen, wie da mit dem Thema Homosexualität, Bisexualität und Transgender in der Schule umgegangen wurde oder vielleicht gar nicht umgegangen wurde?
Also rechtlich ist es schon verankert in Nordrhein-Westfalen, also sowohl im Schulgesetz als auch in den Sexualrichtlinien. 2008 hat sich aber die Landeskoordination der Antigewaltarbeit für Lesben und Schwule gemeinsam mit Schlau NRW, das ist das Lesbisch-Schwule-Bi-Trans-Aufklärungsprojekt, die beide haben sich dafür entschieden, das Projekt zu gründen, also eine Initiative anzugehen und eine Kampagne zu machen für das Projekt Schule der Vielfalt. Der Grund war, dass man in beiden Einrichtungen festgestellt hat, dass es im Bereich Bildung doch Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen von Menschen gibt, die nicht heterosexuell sind, also eine andere geschlechtliche oder sexuelle Identität haben. Und das ist ja die Erfahrung von allen Studien der letzten Jahrzehnte, dass es eben halt in der Schule schon homophobe und transphobe Haltung gibt.
Ja, laut einer Studie der Humboldt-Universität Berlin ist ja das Wort Schwuchtel eines der gängigsten Schimpfworte auf den Schulhöfen in Berlin zumindest. Wie findet sich denn da Homophobie und Transphobie Ihrer Erfahrung nach an der Schule in Nordrhein-Westfalen wieder? Durch wen wird sie da auch angeregt und reproduziert, dass Ihr Projekt letztlich auch eben notwendig wurde?
Für Nordrhein-Westfalen gibt es keine Studie in dem Sinne. Es gibt allerdings eine Sonderauswertung der Studie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und dort hat Beate Küpper festgestellt, dass im Vergleich, also über Jahre, im Vergleich die Homophobie im Bereich der Jugendlichen nicht abgenommen hat zumindest, während sie im Bereich der Altersgruppe über der 50-Jährigen, dort hat die Homophobie abgenommen. Diese Studie ist eine Studie, wo man allgemein zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit Aussagen macht, aber diese Sonderauswertung bezieht sich eben halt auf diesen Bereich der Homotransphobie, sodass man sagen kann, zumindest im Bereich der Jugendlichen gibt es keine Abnahme von Homotransphobie. Und Sie sprachen ja die Studie in Berlin an. Wir können also nur vermuten, dass in Nordrhein-Westfalen die Zahlen wie in Berlin, dass 62% der Schüler der 6. Klasse Schwuchtel eben als Schimpfwort benutzen und 40% der Schülerinnen und Schüler Lesbe als Schimpfwort benutzen, vergleichbar sind in Nordrhein-Westfalen. Zumindest sind die Erfahrungen ja von Lehrkräften auch in NRW, dass es solche Äußerungen gibt. Und die Frage ist ja, wie Lehrkräfte dann kompetent damit umgehen.
Ja, und genau das wollen Sie in Workshops mit Lehrern und Eltern und auch Schülern eben rüberbringen, wie in der Schule aktiv gegen Homophobie und Transphobie vorgegangen werden kann. Was sind denn da konkrete Strategien, die Sie vermitteln?
Also wir haben jetzt, um es nochmal vorweg zu sagen, wir haben jetzt ein Modellprojekt an einem Studienseminar, die heißen in Nordrhein-Westfalen allerdings Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, in den anderen Bundesländern heißen die Studienseminare, dort, wo die Lehramtsanwärterinnen und Anwärter ausgebildet werden. Und dort haben wir ein Modell, dass erstmals ein Workshop für die Lehramtsanwärterin durchgeführt wird. In dem Workshop geht es zum einen darum, vorzustellen, wie stark ist die Diskriminierungssituation, denn vielen sind die Zahlen, die Sie am Anfang genannt haben, überhaupt nicht bewusst. Es gibt angehende Lehrkräfte, die kennen schon die Diskriminierungsäußerung ihrer Mitschülerinnen oder ihrer Schülerinnen und Schüler und einige Lehrkräfte aber auch nicht. Und da wird erstmal ein Bewusstsein, eine Sensibilisierung durchgeführt für das Problem. Der zweite Schritt ist dann, dass die Lehrkräfte Methoden eben halt einüben, die auch schon jahrelang erprobt sind in verschiedenen, in der Erwachsenenbildung und andererseits aber auch miteinander ins Gespräch kommen, wie sie selber reagiert haben, wie sie selber sich wünschen, auch reagieren zu können. Und dieses Gespräch ist für uns wichtig. Also wir versuchen das ja auch auf Augenhöhe zu machen, weil das sind ja studierte Menschen, die auch schon in den Schulen als Lehrkräfte eingesetzt werden und wissen, wie es in der Realität aussieht.
Und wenn ich da an meine Schulzeit denke und an das Thema sexuelle Vielfalt, dann war das allerhöchstens ein Thema irgendwie im Sexualkundeunterricht und der war sehr trocken und sowieso war das so, dass ich und meine ganzen Mitschüler und Mitschülerinnen, wir wussten alle schon, was da gerade erzählt wird. Wir waren schon längst aufgeklärt, wenn man das so sagen kann. Wie ist denn das mit dem Thema sexuelle Vielfalt und auch das, was Sie eben da abbauen wollen im Sinne von Homophobie und Transphobie? Findet das vornehmlich statt im Sexualkundeunterricht oder in welchen Fächern und bei welchen Thematiken sollte das noch ein Thema sein oder ist es vielleicht auch schon ein Thema?
Das ist häufig auch der Irrtum, dass bei der Diskussion um Projekte wie Schule der Vielfalt, Schule ohne Homophobie, dass der Ansatz wäre, man würde das jetzt sozusagen ein extra Thema in der Sexualerziehung nochmal machen müssen. Die Sexualaufklärung im Unterricht findet ja schon statt in ganz Deutschland. Das ist ein Bereich, aber für die Antidiskriminierungshaltung und die Entwicklung von Strategien, Diskriminierung eben halt zu vermeiden, dort ist es eben halt wichtig, das an viele andere Fächer zu binden. Und in den Projekten, die wir haben, ist es so, dass die Lehrkräfte aus ganz unterschiedlichen Fächern kommen, wie zum Beispiel Sozialwissenschaften, Geschichte, Religion, Ethik. Und dafür haben wir und haben die Projektträger auch ab 2008 auf der Internetseite von Schule der Vielfalt Materialien eingestellt, die jede Lehrkraft einsetzen kann, unabhängig davon, ob die Schule Projektschule bei uns ist. Denn die Erfahrung ist, dass Lehrkräfte in der konkreten Unterrichtssituation sich überlegen, ich möchte gerne Material einsetzen, weil ich Homophobie oder homophobe Äußerungen wahrgenommen habe. Und dann macht es Sinn, wenn Materialien schnell zur Hand sind, die sowohl altersgerecht sind, zum Fach passen und schon aufbereitet sind. Und das war auch die Überlegung von dem Projekt, das bereitzustellen. Und das nutzen auch Lehrkräfte. Und das war natürlich auch wichtig für die Lehrkräfte, sowas zur Verfügung zu haben. Aber jetzt nicht an ein spezielles Fach gebunden, sondern das Fach, wo die Lehrkraft es gerade braucht. Und es ist natürlich ein Wertekanon, der vermittelt werden soll, nämlich Respekt voreinander und Akzeptanz.
Nun ein Interview mit Felix Schilk von der Jungle World. Es geht um die Perspektiven antirassistischer Initiativen und um die aktuelle Stimmung und ob diese vergleichbar mit den 1990er Jahren ist. Ein Interview von Radio Korax Halle.
Wir haben mit Felix Schilk, der die antirassistischen Proteste begleitet hat und darüber in der Jungle World berichtete, gesprochen. Er meint, dass vor allem organisierte Nazis der NPD die Proteste gegen die Unterbringung der Geflüchteten in Schneeberg organisiert hätten. Gleichzeitig hätten antirassistische Interventionen, die sich in Form von Demonstrationen äußerten, ganz klar Grenzen in ihrer Wirksamkeit. In den 1990er Jahren hat sich die rassistische Stimmungsmache in Pogromen wie denen in Rostock-Lichtenhagen, Solingen und Mölln gesteigert. Wir haben Felix gefragt, ob wir heute ein ähnliches Szenario wie in den 90ern erleben.
Was ich heute glaube, ist, dass die Proteste sehr, sehr punktuell sind und dass vor allen Dingen die Öffentlichkeit ganz anders darauf reagiert. Also vor allem sowohl die Politik als auch vor allen Dingen die Medien und das, was es jetzt als Zivilgesellschaft gibt, was in den 90ern sicherlich vor allen Dingen in Ostdeutschland noch gar nicht so ausgeprägt war. Deshalb glaube ich, ist da ein viel, viel größeres Problembewusstsein da. Und vor allen Dingen sind ja auch die Ergebnisse der 90er, die sind immer noch in Kraft. Es ist halt schwer, Asyl zu bekommen. Es kommen viel weniger Flüchtlinge nach Deutschland. Es ist alles wahnsinnig repressiv. Die Leute werden an den Toren Europas schon ferngehalten. Und insofern ist quasi auch die Problemlage eine ganz andere als in den 90ern für die deutschen Rassisten.
Da wurde gerade schon kurz drauf eingegangen. Im Mai 1993 wurde im Bundestag die faktische Abschaffung des Asylrechts beschlossen. Im Vorfeld wurde die rassistische Stimmungsmache medial mitgetragen. Da war vom Ansturm der Armen, Asylbetrügern und vom vollen Boot die Rede. Auch heute werden teilweise Bilder vom Ansturm auf Europa und Flüchtlingswellen aufgerufen. Welche Parallelen können in der medialen Berichterstattung gefunden werden oder wo gibt es Unterschiede?
Was ich vielleicht denke, was ich in den nächsten Monaten und Jahren noch zuspitzen könnte, wäre, dass man, oder was man jetzt gerade sieht, dass es gar nicht unbedingt die Flüchtlinge sind, die so groß in der Diskussion sind, sondern eben Zuwanderer aus Bulgarien und Rumänien und dass das Ganze vielleicht von so ethnischen Kategorien und dem klassischen Ausländer raus eher in soziale Kategorien übergeht und klar, man hat immer diese Besitzstandswahrungsangst und Angst, dass Leute kommen und was wegnehmen. Und ich glaube, dass die Menschen, an die sich das haftet und auf die das projiziert wird, dass sich das natürlich verändert mit auch gesellschaftlichen Veränderungen. Und ich denke, dass genau das dann auch zwischen den Flüchtlingen, die kommen, dass nicht mehr so vielleicht per se Flüchtlinge, ein Hass gegenüber Flüchtlingen da ist, sondern dass diese Gruppe nochmal geteilt wird in quasi die uns nützen, die tatsächlich irgendwie vor Krieg und Leid fliehen. Und dann eben diese Debatte über Armutsflüchtlinge, die man eben doch nicht haben will, weil die ja bloß vor Armut fliehen und angeblich ihr Leben nicht genug bedroht ist. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass die Medien da viel kritischer drüber berichten, dass deutlich mehr Empathie da ist für Flüchtlinge, dass gezeigt wird, wie die leben und durchaus auch eine implizite Kritik da ist an deren Lebensbedingungen in Deutschland. Aber halt so Verwertungskategorien sind natürlich trotzdem auch in diesen Artikeln zu finden.
Welche politischen Strategien brauchen wir denn heute, um zum einen gegen die rassistische Asylpolitik und aber auch gegen die Stimmungsmache, die es ja dann punktuell trotzdem noch gibt, vorzugehen?
Ich denke, da kann ich bloß die Forderung unterstreichen, dass sich die Proteste nicht bloß an die deutsche Flüchtlingspolitik richten müssen, sondern natürlich an die europäische, weil ich mir jetzt auch gar nicht sicher bin, inwiefern Deutschland dort, oder die Verantwortung ist halt eine europäische und da kann man auf so nationalen Ebenen relativ wenig erreichen, außer vielleicht eine punktuelle Verbesserung von Unterbringung und von Versorgung etc. Aber die Probleme, die fangen ja nicht in Deutschland an, sondern an den europäischen Außengrenzen, wo sich Deutschland auch aufgrund seiner geografischen Lage relativ gut zurückhalten kann. Ich glaube, was vielleicht sinnvolle politische Strategien sind einmal Empathie zu fördern und überhaupt ein Bewusstsein bei vielen Menschen, was es bedeutet, zu fliehen, wie die Lebensrealität der Menschen ist und naja, eher nicht unbedingt auf so einer politischen Ebene für Druck zu sorgen, sondern erstmal Empathie zu schaffen und dann damit auch quasi solchen rassistischen Zusammenrottungen das Wasser abzugraben. Genau, und dann eben trotzdem, das passiert ja auch teilweise, die Selbstorganisation der Flüchtlinge zu unterstützen und dort, wo es sinnvoll ist, tatsächlich für punktuelle Verbesserungen zu kämpfen, also dafür zu sorgen, dass Lebensmittelgutscheine abgeschafft werden, für dezentrale Unterbringung zu kämpfen. Aber ich glaube, das kann man jetzt nicht so pauschal beantworten, sondern das kommt dann auf die jeweiligen lokalen Gegebenheiten an und auch auf die Möglichkeiten, die man hat, dort zu protestieren.
Während sich die Situation nach einem gerichtlichen Demonstrationsverbot im Zentrum von Kiew immer mehr zuspitzt, werden einzelne AktivistInnen gezielt überfallen und protestierende AutofahrerInnen wird unter Vorwänden der Führerschein entzogen. Viktoria Ballon von der russischen Redaktion von Radio Dreieckland berichtet nach einem Besuch in Kiew.
Telefon Viktoria von unserer russischen Redaktion, die vor kurzem in Kiew war und uns gleich ein bisschen was zur Ukraine erzählen wird. Die Situation ist ja im Moment so, dass gestern ein ukrainisches Gericht bekannt gegeben hat, dass sie bereits vor Tagen ein generelles Demonstrationsverbot für die Innenstadt von Kiew erlassen haben, und zwar vom 8. Januar bis zum 8. März, also die Leute wussten gar nicht, dass das verboten war, dort zu demonstrieren, tun es aber immer noch. So viel zur Logik der ukrainischen Justiz. Nun fürchtet man natürlich, dass die Polizei auch dieses Verbot dann exekutieren wird. Das ist aber bisher noch nicht geschehen. Es gab aber Übergriffe gegen einzelne Aktivisten. Kannst du was dazu erzählen?
Ja, ich wollte dazu sagen, es gibt so einen Zusammenhang von diesen Ereignissen. Dieses Verbot wurde gestern angekündigt. Wie du richtig gesagt hast, Verbindung von Kiew, Stadtgericht, Verbot, alle Protestaktionen der Stadtmitte bis zum 8. März. Heute auch, für heute ist Bad Haushalt für 2014 geplant in Rada. Rada ist ukrainische Parlament. Mhm. Und die Sitzung ist von der Opposition blockiert. Weil die Opposition hat gesagt, die machen einfach nicht mit und die blockieren das Parlament, bis sie die Regierung auf die Forderung von Protestierenden antwortet, weil sie antwortet nicht. Und jetzt auf deine, das ist ein Zusammenhang, die Situation in Kiew ist sehr gespannt. Gestern hat man von Maidan wieder Mobilisierung angekündigt, da sind 10.000 Menschen hingegangen in der Nacht. In der Nacht ist aber nichts passiert, aber man befürchtet jetzt wirklich die Räumung jederzeit. Parallel laufen aber, oder sagen wir schon ein bisschen vorher, haben Repressalien angefangen gegen Aktivisten. Ich glaube, sehr bekannt ist diese Geschichte mit ukrainischer Journalistin, die zusammengeschlagen wurde, Tatjana Chernovol. Chernovol ist nicht nur Aktivistin, Journalistin, die ist sehr aktiv, die war sehr beteiligt in dieser Besatzung von Kiewer Rathaus und das sieht so wie eine Rache. So Unbekannte verfolgen sie mit einem Auto, stoßen an ihrem Auto, ziehen sie aus dem Auto und schlagen zusammen, ziemlich grausam. So ähnliche Geschichte war bei einem anderen Maidan-Aktivist von dieser Svoboda-Partei. Die sind so grundsätzlich oft angegriffen. Und das letzte war Juri Lutsenko, ist ein Ex-Innenminister und auch war schon politischer Gefangener, der zweite neben Timoschenko. Jetzt ist er frei und der wurde auch zusammengeschlagen von Berkut. Diesmal aber von Berkut. So, Berkut sind so speziell Einheit von der Ukraine.
Nun, so hattest du erzählt, dass auch Leute Probleme bekommen haben, die mit ihren Autos demonstriert haben?
Ja, bei denen war es noch nicht so dieser physische Angriff, wo die Leute einfach zusammengeschlagen werden. Das macht die Regierung ein bisschen schlauer. Dieser Autoprotest ist an sich sehr interessante Sache. Man berichtet relativ wenig in Deutschland darüber. Das heißt Auto-Maidan und das ist so eine Geschichte, da die Regierung, wie gesagt, Protesten ignoriert und so tut, als ob in der Mitte von Kiew nichts passierte. Die haben gesagt, okay, dann fahren wir einfach in die Residenz von Präsident, da sieht er uns mindestens. Ja? Mhm. Und das ist tatsächlich passiert mehrmals. Alle erste war 29. Dezember, war sehr erfolgreich. Da waren hunderte von Autos, die hingegangen haben. Die haben geschafft bis zum 500 Meter bis zum Palast, das unglaubliche Palast übrigens von Präsident von Ukraine da, dass er auf das Geld gebaut hat, das angeblich die Protestierenden sagen, geklaut wurde. Und ja, die haben da ganz schön Kundgebung gemacht und so weiter. Jetzt fahren sie immer wieder, gestern wieder, gab es Automaidan wieder. Dahin, da wurde, die wurden aber gestoppt, ein paar, so diesmal ein bisschen weiter von der Residenz. Und man hat denen so auch Gerichtsbescheinigungen gelesen, dass da auch in diesem Dorf, Nebendorf von Janukowitsch-Residenz, ist auch Verbot, jetzt zu demonstrieren. Egal, mit dem Auto oder zu Fuß. Und die Repressalien dauern seit 29. Dezember, seitdem das angefangen hat mit Automaidan. Was da passiert, die Menschen werden ins Gericht geholt und man wird den vorwerfen, dass sie irgendwelche Straftaten gemacht haben. Oder nicht Straftaten, sondern dass sie, so, ich meine, Verkehrsregeln gebrochen haben. Und dann würden dann Führerscheine weggenommen. Und so Fahrverbot. Einfach so, ohne dass es wahr ist. Ja, einige Fälle sind so, den Menschen wurden irgendwelche Zwischenfälle vorgeworfen, zum Beispiel in Kiew, während sie in einer anderen Stadt waren. Und trotz dieser Alibi passiert nichts, denen werden Fahrscheine weggenommen. Das ist eigentlich so Art von dieser Regierung. Es ist berühmt, dass der sogenannte Präsident von Ukraine so kriminelle Straftaten in seiner Jugend gemacht hat, kommt von dieser kriminellen Milieu. Und der Stil ist eigentlich ziemlich ähnlich.
Nun ist ja die Opposition auch, ja, ein bisschen vielfältig. Das heißt, also es gibt einerseits diese Bewegung, die da diesen Maidan, den Platz im Zentrum von Kiew besetzt hat. Und es gibt die politischen Parteien, die wohl dem ein bisschen aufgesprungen sind, dieser Bewegung. Darunter ist aber auch eine Partei, mit der vielleicht wir ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil sie weit rechtslastig ist, die Svoboda. Kannst du etwas zu denen sagen?
Ja, es ist insgesamt Zusammenarbeit von Maidan. Maidan ist jetzt Eigenname, das ist nicht nur dieser Platz in der Ukraine, sondern Name von gesamter spontaner Protest von der Straße, ja? Das heißt Maidan jetzt. Ich benutze dieses Wort nicht als nur ein Platz in Kiew, sondern für Gesamtukraine, wo spontane Kundgebungen, Demonstrationen und Besetzungen gibt. Und wo übrigens jetzt überall die Lenins-Monumente runterfallen in mehreren Städten. Also Maidan und Opposition sind nicht einig. Maidan misstraut grundsätzlich Politiker, schon übrigens vor ersten Tag. Und das ist kein Zufall, weil die Politiker in der Ukraine sind nicht zu vertrauen, oft leider. Und vor allem die Svoboda-Partei, die eigentlich rechtsradikale Partei ist und nutzt ganz schön die Situation, wo niemand radikal ist. Die Opposition ist sehr vorsichtig, weil sie wirklich Angst haben von Blutvergießen, von Bürgerkrieg und so weiter. Und Svoboda hat keine solche Befürchtungen.
In der Türkei wird der Völkermord an den Armenierinnen im Ersten Weltkrieg noch immer offiziell geleugnet. Und weil diese Leugnung auch im Schulunterricht weitergegeben wird, haben viele Türkinnen und Türken heute einfach nichts anderes darüber gehört. Trotzdem hat gerade in der jüngeren Generation eine Diskussion darüber begonnen. Radio Dreieckland sprach mit einer Aktivistin und einem Aktivisten darüber. Dabei kamen auch lange verdrängte Aspekte wie das Schicksal vieler junger Armenierinnen ins Blickfeld. Die sind von einer Initiative gegen Nationalismus und Rassismus in der Türkei. Und diese hatte einen speziellen Anlass für ihre Gründung.
Das war der Mord an dem armenischen Journalisten Hrant Dink. Vor ziemlich genau 7 Jahren, am 19. Januar 2007. Obwohl es vorher eine Verleumdungs- und Hasskampagne gegen Hrant Dink gegeben hatte, führte sein Tod zu einer Welle von Betroffenheit. Zigtausende kamen zu seiner Beerdigung. Die größten Straßen Istanbuls waren schwarz vor Menschen, die dem Sarg des Armeniers folgten. Nur von offizieller Seite ließ sich niemand blicken. Unser Gespräch drehte sich dann weiter um die Frage, wie Hrant Dink eigentlich zur Zielscheibe wurde. Hrant Dink hatte von einer armenischen Familie in Istanbul gehört, eine Adoptivtochter des Republikgründers Kemal Atatürk mit Namen Sabiha Gökçen sei ein armenisches Waisenkind gewesen. Ob das stimmte oder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig waren die Reaktionen. Randink veröffentlichte einen Bericht in der von ihm gegründeten Wochenzeitung Argos, über den auch die Massenzeitung Hürriyet berichtete. Nachdem das am Samstag in der Hürriyet gestanden hatte, veröffentlichte der türkische Generalstab bereits am Sonntag eine wütende Gegendarstellung und am frühen Montagmorgen läutete bei Randink das Telefon. Er solle zum Gouverneur kommen und seine Unterlagen zu dem Artikel mitbringen. Der Gouverneur von Istanbul und spätere Innenminister Muammer Güler war nicht anwesend. Niemand interessierte sich für die Belege. Dafür waren zwei Männer anwesend, die Dink im Büro des Gouverneurs bedrohten. Gleichzeitig hatten mehrere türkische Zeitungen urplötzlich ein angeblich türkenfeindliches Zitat in einer Schrift von Randink gefunden. Das Zitat war offensichtlich aus dem Zusammenhang gerissen. Obwohl mehrere Gutachten dies bestätigten, wurde Rand wegen Erniedrigung des Türkentums zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Darauf erhielt er noch mehr Drohungen und ein Jugendlicher erschoss ihn hinterrücks auf der Straße. Aber warum hatte das alles mit dem Bericht über Sabiha Gökçen angefangen? Atatürk erscheint ja darin eher in einem günstigen Licht. Wie konnte diese nur gehörte und mit Quellenangaben gedeckte Geschichte einem Menschen so zum Verhängnis werden? An dieser Stelle möchte ich das Gespräch mit Levent und Gonca wiedergeben. Warum hat dieses Thema so viel Zorn hervorgerufen, dass selbst der Generalstab eine Erklärung abgegeben hat?
Wenn man die Armenierfrage an der Basis packt und umdreht, dann sieht man, dass sie an der Ideologie hängt, auf der die türkische Republik gegründet ist. Da sieht man, wie die Partei der Jungtürken noch vor der Gründung der Republik am Tisch saß, um einen türkischen Staat zu schaffen und im Labor die türkische nationale Identität, die Identität des türkischen Staates geschaffen hat. Das ging alles über die Beschlagnahme des Vermögens der Nichtmuslime, über ihre Vernichtung. Deshalb steht einer der Steine, auf denen die türkische Republik gegründet wurde, in Beziehung zur Armenierfrage. Die Deportation der Armenier, die Verwirklichung des Völkermordes, war ein Teil der Bemühungen um die Gründung eines türkischen Staates. Denn die Beschlagnahme des Vermögens der Armenier, der Nichtmuslime, bedeutete, dass das für die Gründung des Staates notwendige Kapital gewonnen wurde. Seitdem haben zig Regierungen gewechselt und sind Regierungen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund gekommen. Die zuletzt gekommene AK-Partei war ideologisch von allen Parteien vor ihr verschieden. Aber die Armenier-Politik geht immer weiter, wie sie war. Denn sich mit der Armenierfrage zu konfrontieren, oder richtiger gesagt, sich mit der Geschichte der türkischen Republik zu konfrontieren, würde bedeuten, sich mit dem Völkermord, sich mit der Beschlagnahme, sich mit all den Toten, sich mit über 1 Million Toten zu konfrontieren. Das würde bedeuten, die Geschichte der türkischen Republik neu zu schreiben, und zwar von Anfang an. Das ist natürlich nicht leicht. Deshalb geht die Politik der Leugnung des Völkermordes weiter.
In dem Zusammenhang, den Levent gerade im Allgemeinen beschrieben hat, hat Sabiha Gökçen einen wichtigen Platz. Die Kemalisten hatten das Projekt, einen akzeptierten Typ von Staatsbürger und einen akzeptierten Typ von Frau hervorzubringen. Da spielte Sabiha Gökçen eine wichtige Rolle. Sie war eine moderne Frau, eine gebildete Frau. Sie war ein Adoptivkind Atatürks. Sich mit ihr zu beschäftigen, hieß, die Immunität des kemalistischen Staates anzurühren. Ich glaube auch, dass die Reaktion mit einer Entwicklung der letzten Zeit zusammenhängt. Es gibt die Frage der islamisierten Armenier. Darüber wurde an der Bosporus-Universität in Istanbul eine Konferenz abgehalten. Wir haben in der Türkei etwas ganz Neues über den Völkermord an den Armeniern erfahren. Bei all den Toten bleiben viele Frauen, viele Mädchen unbeschützt zurück oder wurden mit Gewalt den armenischen Familien weggenommen. Diese wurden als Sexsklaven gebraucht, wurden mit türkischen und kurdischen Männern verheiratet, wurden adoptiert. Vielleicht war Sabiha Gökçen eine davon und Randink versuchte, dies zu sagen. Vielleicht hat Randink damals versucht, die Diskussion um die islamisierten Armenierinnen anzufangen, die wir heute beginnen. Das war im Grunde sehr gefährlich. Die Zahl der Armenier in der Türkei beträgt nicht 50 oder 60.000, sondern vielleicht einige Millionen. Das ist eine andere Dimension des Völkermordes, die Dimension der Frauen. Das war ein anderer Grund, warum der Generalstab und andere wichtige Staatsorgane reagiert haben.
Soykırımın çok başka bir boyutu, yani kadın boyutu söz konusu. Bu da bence önemli noktalardan biriydi. Hem Genelkurmay'ın hem de devletin önemli kademelerinde bu meseleye tepki verilmesi.
Das war es mal wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Die Sendung könnt ihr auch nachhören unter zip-fm.net. Das nächste ZIP FM kommt dann wieder aus Freiburg. Und ich sage Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag.